Als wir in unserem Gründungstext die identitätspolitische Freizeit-Dauerbeschäftigung kritisierten, geschah dies in dem Wissen, dass die Berufung auf Identität nicht ausschließlich von den ökonomischen Konstanten ablenken soll, wie manch orthodoxer Marxist vielleicht behaupten könnte, sondern der zeitgemäße Ausdruck des postfordistischen digitalisierten Kapitalismus selbst ist. Der neue Kapitalismus hat Platz für alle Abweichler und Minderheiten, hat die Hard- gegen Soft-Skills eingetauscht und in ihm bilden sich die unzähligen identitären Fronten, die jede Unternehmensstruktur dynamisch und die soziale Frage nebensächlich machen. Der in den Gelbwesten-Demonstrationen zum Ausdruck gekommene Konflikt ist jener zwischen dem progressiven Macron Frankreich und dessen Abgehängten. Es ist der Konflikt zwischen staatlich durchgesetzter, ökologischer Weltretterattitüde und dem Niedriglohnsektor Frankreichs, der sich die private Mobilität nicht nehmen lassen wollte. Die Relevanz des Themas ergibt sich aus seiner Omnipräsenz. Identität ist die Mode dieses Jahrzehnts schlechthin. Ihre vermeintliche Unhintergehbarkeit wird zur Ausrede für alle, die mit dem politischen und moralischen Universalismus gebrochen haben. Sie ermöglicht Karrieren in Kultur und Wissenschaft, lügt noch das brutalste Glaubensbekenntnis zur Persönlichkeit um und ist wahlweise im Singular oder im Nonsens-Plural verschiedener Identitäten in ein und demselben Individuum anzutreffen. Wir freuen uns deshalb, zu diesem Thema Sören Künya begrüßen zu dürfen. Er schreibt für die Zeitschrift Bahamas und in der letzten Ausgabe Nummer 80 widmete er sich unter anderem dem aufkommenden Pseudokosmopolitismus, der sich um eine Kritik der politischen Ökonomie nicht mehr schert. Danke sehr.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Wir gehen jetzt gleich fließend in den Vortrag und das Referat über. Wenn ich ein bisschen zu leise werden sollte, weil mir wurde gesagt, die Akustik wäre okay, dann müsst ihr mir das mal zwischenzeitlich signalisieren. Vorab eine Triggerwarnung. Und zwar eine folgende, nämlich als Zitat der ehemaligen Sicherheitsberaterin und US-Außenministerin im Kabinett von George W. Bush, von dem Hegel-Fan Condoleezza Rice, die gegenwärtig eine Professur an der Stanford University innehat. Ich zitiere sie: Wenn ich höre, dass Studenten sich wohlfühlen wollen, hört bei mir der Spaß auf. Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich Leute wohlfühlen. Im Gegenteil, es ist mein Job, sie dazu zu bringen, ihre Wohlfühlzone zu verlassen. Sie müssen sich mit Ideen auseinandersetzen, die nicht in ihr Weltbild passen. Zu Beginn meiner Kurse sage ich allen, keiner von euch hat das Recht, nicht beleidigt zu werden. Lernt, damit umzugehen. Zitat Ende. So viel also zur obligatorischen Triggerwarnung, kann uns also keiner vorwerfen, wir hätten das nicht getan. Ich starte. Das Motto der diesjährigen Berlinale war mal wieder Programm. Es lautete, das Private ist politisch. Ein Motto, das dem scheidenden Berlinale-Chef Dieter Koslik im Laufe des Wettbewerbs irgendwann noch zu wenig radikal erschien und er daraus das Private ist noch politischer machte, weil, wie er begründete, heute eigentlich alles, was wir machen, politisch sei. Nur folgerichtig gewann dann auch der Film eines israelischen Filmemachers, dem man nicht unbedingt unterstellen muss, antizionistisch zu sein, wohl aber von den Juroren nicht zufällig deshalb ausgewählt wurde, weil in ihren Augen der Plot eines Israelis, der nach seinem Dienst in der IDF dem jüdischen Staat ausgerechnet Richtung Paris den Rücken kehrt, der Hauptstadt jenes Landes also, aus dem immer mehr Juden vor dem grassierenden Antisemitismus Richtung Israel fliehen, weil er es nicht mehr ertragen würde, Bürger des zionistischen Staates zu sein und in Frankreichs Hauptstadt nichts unversucht lässt, um seine Identität als Israeli auszulöschen, wie im Brennglas die zur wichtigsten Sache von der Welt hochgejubelten Suche nach sich selbst, auch bekannt als Identitätsfindung, verkörpert. Nicht nur haben die Berlinale Verantwortlichen mit ihrer Entscheidung einmal mehr den Nachweis erbracht, dass antizionistisch motivierte Ehrungen und das Abfeiern des Identitätswahns unbedingt zusammengehören, dass das Motto, das Private ist politisch, eigentlich das oberste Gebot eines jeden autoritären Staates ist, wollte natürlich auch hier mal wieder niemandem auffallen. Statt also die immer weiter fortschreitende Einäscherung der Privatsphäre auch hierzulande anzuprangern und die unheimliche Nähe zum Autoritären zu betonen, spielte man die unsägliche Karte der sogenannten Politik der ersten Person, vor deren barbarischem Gehalt eigentlich jeder halbwegs reflektierte Mensch schon erschrecken müsste, wenn er im einschlägigen Wikipedia-Eintrag lesen muss, dass darunter die Zurückweisung der Trennlinie von Privat und Öffentlich und die Politisierung der Privatsphäre zu verstehen sei. Wenig überraschend befindet sich die Berlinale also, wie eigentlich der gesamte sonstige westliche Kunst- und Kulturbetrieb, auch voll auf der ideologisch angesagten Höhe der rasant voranschreitenden Entbürgerlichung unserer Zeit, die Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre durch die rasseverfallene Black Power Bewegung einen besonderen Schub erfahren hatte. Seitdem wird aus der Minderheiten-, also Opferperspektive, entindividualisiert kollektiver Respekt für die demonstrative Inszenierung als unterdrückte, respektive diskriminierte Minderheit eingefordert, der sich allein qua bloßer Existenz des jeweiligen Kollektivs ergeben würde. Nee, der stimmt schon, der Respekt, Entschuldigung. Diese abgepresste Vorableistung für das So- und An-sich-Sein der Subjekte als Vertreter von Kollektiven und Anhängsel von Ethnie, Religion, Kultur, Geschlecht, Sippe oder Gang war die Voraussetzung dafür, dass heutige Phänomene wie die sogenannten Postcolonial oder Gender Studies zu akademisierten Formen kollektiver Parteilichkeit und damit zu regelrechten Antiwissenschaften überhaupt aufsteigen konnten. Es war Hannah Arendt, die hierzulande zuletzt zur Vordenkerin Merkelscher Willkommenskultur herabgewürdigt wurde, die dieses Spiel bereits in seinen Anfängen durchschaute. 1970 schrieb sie in ihrer Abhandlung Macht und Gewalt über eine Pioniertat abgepressten Respekts, ich zitiere: Im Gefolge der Bürgerrechtsbewegung haben die Universitäten und Colleges eine große Anzahl von Negerstudenten aufgenommen, ohne von ihnen die üblichen akademischen Qualifikationen zu verlangen. Und die Folge war, dass diese Studenten, die besser als irgendjemand sonst wussten, dass der ihnen gebotene Nachhilfeunterricht ein hoffnungsloses Unternehmen war, sich von der Studentenschaft absonderten, organisierten und nun verständlicherweise einfach forderten, das Universitätsniveau so weit zu senken, dass sie mitkommen konnten, beziehungsweise, da dies vielleicht doch nicht möglich war, ihnen ein eigenes Studiengebiet, die sogenannten Black Studies, einzurichten. Jetzt wurde die Universität zum ersten Mal mit einer universitätsfremden, gesellschaftlichen Interessengruppe konfrontiert, da die Negerstudenten zu Recht oder Unrecht beanspruchen, im Namen der Negerbevölkerung zu sprechen und ihre Forderungen zu vertreten. Zitat Ende. Dass diese Zeilen offensichtlich nicht frei vom Bildungsdünkel sind, ändert nichts an Arendts Befund. Das sicherlich gut gemeinte, dennoch aber nicht anders, denn als schwerer Geburtsfehler versuchter Gleichstellung zu bezeichnende abgepresste Zugeständnis qua Hautfarbe bevorzugt zu werden, bekannt geworden unter dem Namen Affirmative Action, und nicht nur Zugang zu gesellschaftlicher Partizipation zu erhalten, sondern darüber hinaus mit den Black Studies gleich noch ein eigenes Studiengebiet zugesprochen zu bekommen, das einzig und allein auf einer rassischen Grundlage aufruht, hat in seiner Konsequenz den Identitätswahn erst richtig befördert und damit das Gegenteil von dem bewirkt, was der erbitterte Gegner der antisemitischen Frauen- und homofeindlichen Black Power-Bewegung, der Israel-Freund Martin Luther King, mit seinem Traum von der farblosen, einzig die individuellen Leistungen und Fähigkeiten eines Menschen bemessenen Gesellschaft verband. Wenn Black Power auch die angestrebte vollständige Segregation der Gesellschaft nach Rassen zum Glück nie ernsthaft in die Tat umsetzen konnte, so können sich dessen Protagonisten doch zugutehalten, den Traum Martin Luther Kings womöglich irreversibel beschädigt, wenn nicht gar zerstört zu haben, indem sie jene Lesart von Respekt gesellschaftlich durchsetzten, mit dem heute die Identitären von links bis rechts, von der Sunna bis zur Schia, dem Individuum und seiner Autonomie den Kampf ansagen. Hätte man seinerzeit der erstaunlich klaren Warnung Hannah Arendts Gehör geschenkt, dann wäre es vermutlich weniger einfach gewesen, dass der Antirassismus sich heute als stolzer Nachfolger des faschistischen Rassenwahns in globalisierter Zeit verstehen kann. Sie schrieb 1970 in Macht und Gewalt fast schon prophetisch, ich zitiere sie nochmal, Empörung und Gewaltsamkeit werden irrational nur, wenn sie zu Ersatzhandlungen führen oder auf Ersatzobjekte umorientiert werden. Und ich fürchte, solche Umorientierung ist genau, was leider gewisse Stimmungen und unreflektierten Impulsen der heutigen Gesellschaft entgegenkommt. So haben die weißen Liberalen Amerikas nahezu einmütig auf die berechtigten Beschwerden der Negerbevölkerung mit dem Ruf »Wir sind alle schuldig« reagiert und die Black Power Bewegung hat dieses Bekenntnis benutzt, um eine irrationale schwarze Wut auf den weißen Mann überhaupt zu entfachen. Nun, wo alle schuldig sind, ist es keiner. Gegen die Entdeckung der wirklich Schuldigen oder Verantwortlichen, die Missstände abstellen könnten, gibt es keinen besseren Schutz als kollektive Schuldbekenntnisse. In diesem besonderen Falle handelt es sich außerdem noch um eine gefährliche Eskalation des Rassismus in höhere, weniger greifbare Regionen. Die furchtbare Kluft zwischen Schwarz und Weiß wird nicht dadurch überbrückt, dass man sie im Sinne eines prinzipiell unlösbaren Konflikts zwischen kollektiver Unschuld und kollektiver Schuld versteht. Alle Weißen sind schuldig, ist nicht nur gefährlicher Unsinn, sondern Rassismus mit anderen Vorzeichen. Und er dient auf recht wirksame Weise dazu, den sehr konkreten Beschwerden und rationell begründeten Gefühlsreaktionen der Neger ein Ventil zu öffnen auf Ersatzobjekte und in Ersatzhandlungen, um sie so die Flucht aus der Realität, in der sie etwas erreichen könnten, antreten zu lassen. Soweit Hannah Arendt, 1970. Was zu Lebzeiten Arendts sich noch als Ersatzobjekt und Ersatzhandlung eines vor allem subjektiven Versagens verstehen ließ, obwohl sie schon mehr als eine Ahnung davon entwickelte, dass es längst mehr war, wenn sie davon sprach, dass das Irrationale an Black Power der Gesellschaft entgegenkommt, wie sie es nannte, veränderten sich erst ab Mitte der 1970er Jahre die materiellen Bedingungen, insbesondere in Westeuropa, so, dass die fordistisch-keynesianistische Produktionsweise eines durchregulierten, auf staatliche Nachfrage setzenden, immer mehr Wohlstand für alle schaffenden Kapitalismus an sein endgültiges Ende gelangte. Etwas, das man in Frankreich die 30 glorreichen Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nennt. Alles andere als zufällig sah genau zu dieser Zeit der Anfänger des Postfordismus, der zunehmenden deregulierten Gesellschaft, implodierender bisheriger sozialer Milieus der Arbeiter und Angestellten, eine Theorieavantgarde ihre Zeit gekommen, um das Ende der Moderne und das postmoderne Zeitalter auszurufen, was sich als ein gezielter ideologischer Anschlag auf das Individuum auf den Begriff bringen lässt. Dessen öffentliche wie private Existenzweise fortan nur noch im Korsett der gesellschaftlich anerkannten Identitäten geduldet werden sollte. Es erschien Lyotards Bestseller »Das postmoderne Wissen« und seine schon im Titel das ganze ideologische Programm vorwegnehmende Schrift »Das Patchwork der Minderheiten«. Hocherfreut, wollen wir ganz kurz was trinken? Hocherfreut stellte Lyotard in seiner Patchwork-Schrift fest, ich zitiere, diese Bewegung der Zersplitterung betrifft nicht nur die Nationen, sondern auch die Gesellschaften. Wichtige neue Gruppierungen treten auf, die in den offiziellen Registern bisher nicht geführt wurden. Frauen, Homosexuelle, Geschiedene, Prostituierte, enteignete Gastarbeiter. Je stärker sich die Kategorien vermehren, desto komplizierter und schwerfälliger wird deren zentralisierte Verwaltung. Dann wächst die Tendenz, seine Geschäfte selbst in die Hand zu nehmen, ohne all die Vermittlungen des Zentrums zu passieren oder sie zynisch kurz zu schließen, wie im Fall von Geiselnahmen. Zitat Ende. Die Lust an der Zerstörung von Gesellschaft, die von Anbeginn nicht nur hervorragend mit der Deregulierung der Gesellschaft korrespondierte, sondern objektiv die Ideologie zur postmodernen Deregulierung wurde, überlagert bereits hier die Freude über das durchaus befreiende Moment, die das Implodieren der traditionellen Milieus für den Einzelnen mit sich brachte. Die vermeintliche Aufwertung zu kollektiven Gruppierungen und Kategorien, der in Wahrheit schon damals die zwangskollektivierte Abwertung der Individuation wahlweise der Frau, Homosexueller und so fort zugrunde lag, war zum einen nur zu dem ideologischen Preis zu haben, in aller Zukunft den kapitalen Klassencharakter als fortlebende Grundbedingung auch der postfordistischen Produktionsweise zu leugnen. Zum anderen lässt sich hier gerade wegen dieser Leugnung der endgültige Beginn gesellschaftlicher Kulturalisierung verorten, die mittlerweile Ausmaße angenommen hat, dass man von einer dezentralisierten Herrschaftsform mit totalitären Zügen sprechen muss, die niemanden neben sich duldet, der auf seine individuelle Einzigartigkeit beharrt. Heute ist längst ein großes Stück weit Realität, wovon Lyotard in seiner Schrift Das Patchwork der Minderheiten einst nur träumte. Ich zitiere ihn nochmal. Kämpfe sind Kämpfe von Minderheiten, die Minderheiten bleiben und als solche anerkannt werden wollen. Sie sagen Ja zu einem anderen Raum, der aus einem Patchwork von Gesetzen und Sitten, die Klammer setzt er selber, heutzutage sagt man Kulturen, ohne Zentrum besteht. Zitat Ende. Was vor über 30 Jahren immerhin noch Anstoß erregte, als Lyotard das Zeitalter des postmodernen Wissens ausrief, in dem es nur noch Sprachspiele statt einem Wahrheitsanspruch geben dürfe, ist mittlerweile Mainstream geworden. Längst ist es fester Bestandteil der Curricula für allgemeinbildende Schulen und an den Unis. Auf der Lernplattform Zeit für die Schule zum Beispiel, die sich an Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Lehrerinnen und Lehrer richtet, klingt das so, ich zitiere, orientieren wir uns an Lyotard, müssen wir uns von der Idee verabschieden, Wahrheiten überhaupt noch beschreiben zu können. An die Stelle des klaren Wissens treten ungezählt viele Wahrheiten, die gleichberechtigt nebeneinander existieren. Zitat Ende. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg des postmodernen Wissens ist darin zu suchen, dass Lyotard ein für jedermann bequemes Angebot machte. Aus der nach Auschwitz und Gulag von ihm aufgestellten Diagnose, dass die sogenannte große Erzählung ihre Glaubwürdigkeit verloren habe, hielt er nicht nur jeglichen Rekurs, wie er es nannte, auf sie zukünftig für ausgeschlossen. Zudem forderte er auch gleich noch den Verzicht auf die Ideen einer, so nannte er es, Dialektik des Geistes und der Emanzipation der Menschheit. Vor dem Hintergrund der Herabwürdigung jeglicher Menschheitsideen zu bloßen Erzählungen, den berüchtigten Narrativen, handelte Lyotard konsequent nach dem Nietzschischen Prinzip des Stoßens von dem, was ohnehin im Fallen begriffen ist. Statt um die Rettung der menschlichen Vernunft ging es ihm um deren finale Diskreditierung. Als Lyotard seine Ideen veröffentlichte, trafen sie insbesondere den Nerv jener Leute, die sich seinerzeit gern als undogmatisch begriffen und damit vor allem in Deutschland die Kultivierung ihrer infantilen Neigung zurück zu neuer Innerlichkeit für Frieden und Ökologismus meinten. Sie waren es auch, die nur darauf gewartet hatten, endlich über das theoretische Rüstzeug verfügen zu können, mit dem sie mittels postmodernem Vokabular von Diskursen und Narrativen dem eigenen Betroffenheitsgeschwätz endlich das Image angeblicher radikaler Gesellschaftskritik geben konnten. So konstituierte sich ein sich elitär gebärdendes Milieu postmodernen Wissens, das sich in der Regel unbewusst den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen namens Kapital und dessen fundamentalen Änderungen in der Produktionsweise andienten bzw. willig zur Seite stellten. Am Rande sei der Fairness halber angemerkt, dass Lyotard später immerhin vor seinem eigenen postmodernen Wissen und dessen durchschlagendem Volk erschrak, was seine Jünger und Apologeten allerdings nicht ausbremste, geschweige denn zum Umdenken Anlass bot. Einer, der in den 1970er Jahren ebenfalls kräftig daran mittat, das Misstrauen gegen einen plausiblen gesellschaftlichen Konsens zugunsten eines Mainstream-freundlichen Patchworks der Minderheiten zu schüren und dafür mit seinem Busenfreund Félix Guattari konsenssprengende Rhizome, Vielheiten, Mikropolitiken und tausend Plateaus aller Art entdeckte, konstatierte 1980 das Ende der Disziplinargesellschaft und mit ihr das der großen Einschließungsmilieus, wie er es nannte. In seinem bis heute bei sich besonders kritisch dünkenden Vertretern des Kultur- und Kunstbetriebes hoch im Kurs stehenden Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, die im Begriff seien, die Disziplinargesellschaften abzulösen, stellte Deleuze trotz seiner unnachahmlich kryptisch-eklizistischen Unart einer Mischung aus schlechter Dichtung, Deskription und Kritikversatzstücken und seinem Plädoyer für eine Vielzahl kleiner gesellschaftsfeindlicher Einschließungsmilieus, den Plateaus und Rhizomen, immerhin fest, dass mit dem Ende des Fordismus an die Stelle der Fabrik, das sein O-Ton Unternehmen trete, Zitat, zum Zentrum oder zur Seele des Unternehmens ist die Dienstleistung des Verkaufs geworden. Man bringt uns bei, dass die Unternehmen eine Seele haben, was wirklich die größte Schreckensmeldung der Welt ist. Zitat Ende. Das von Deleuze richtig beklagte seelische Verschmelzen bzw. wechselseitige Übergreifen von Produktion und Reproduktion ließ ihn gar die für seine Verhältnisse sprachlich erstaunlich klar formulierte Frage aufwerfen, ob es sich hier nicht um das Entstehen einer, so er, neuen Herrschaftsform handeln könnte, bei der eine der wichtigsten Fragen die nach der zukünftigen Untauglichkeit der Gewerkschaften sei. Ich zitiere nochmal. In ihrer ganzen Geschichte waren sie, also die Gewerkschaften, gebunden an den Kampf in den Einschließungsmilieus oder gegen die Disziplinierungen. Können sie sich der neuen Situation anpassen oder machen sie neuen Widerstandsformen gegen die Kontrollgesellschaften Platz? Zitat Ende. Im Gegensatz zum französischen Meisterdenker, der diese Frage immerhin bis zu seinem Tod 1995 abschließend nicht zu beantworten wusste, machten sich zahlreiche seiner Jünger unter ausdrücklicher Bezugnahme auf seine Rhizom- und Plateauvorstellung daran, die zeitgemäße Widerstandsform gegen die postfordistischen Kontrollgesellschaften zu entwickeln. Nach und nach prägte sich ein neues gesellschaftliches Milieu aus, das in einem 1996 erschienenen Sammelband auf den heute erst recht treffenden Begriff eines Mainstream der Minderheiten gebracht wurde. In dem seinerzeit äußerst erfolgreichen gleichnamigen Buch, das Beiträge von als notorisch unverdächtig geltenden sogenannten Pop-Theoretikern versammelt und von eben solchen namens Mark Terkesidis und Tom Holert auch herausgegeben wurde, von Leuten also, die es als Apologeten der Kulturindustrie immer schon faustdick hinter den Ohren hatten, nicht zuletzt, weil sie sich im Zweifel immer auf die angebliche Unschuld des subjektiven Geschmacks herauszureden wissen, findet sich bereits im Vorwort jenes Programm niedergeschrieben, durch das die Kulturalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse getarnt als neue Widerständigkeit vorangetrieben werden konnte. Alles andere als zufällig musste dafür vorab die gezielte Diskreditierung der kritischen Theorie und endgültige Versöhnung mit der Kulturindustrie erfolgen. Unter der ausdrücklichen Bezugnahme auf Deleuze' Rede von den Kontrollgesellschaften meinte man, der Massenkultur im Postfordismus eine Art Ritterschlag erteilen zu können. Ich zitiere die Autoren. Heute ist man in der Lage, Horkheimers und Adornos Thesen nicht mehr als universelle Beschreibung einer Art überhistorischen Kulturindustrie zu lesen, was sie selbst suggeriert haben und von Linken in ihrem Gefolge gern geglaubt wurde. Man kann erkennen, dass es sich um die Darstellung der Funktionen der industriellen Massenproduktion von Kultur in Bezug auf einen bestimmten gesellschaftlichen Zustand handelt. Diesen Zustand würde man heute wohl als Höhepunkt der Disziplinargesellschaft bezeichnen. Zitat Ende. Nicht nur geben die beiden Herausgeber hier zu erkennen, dass sie offenbar von der kritischen Theorie nichts verstanden haben, wenn sie ausgerechnet den Autoren der Dialektik der Aufklärung den Vorwurf machen, diese hätten suggeriert, das Phänomen der Kulturindustrie wäre ein zeitloses. Der Versuch der Kulturindustrie mit dem Ende des Fordismus einen grundlegenden Funktions- und Bedeutungswandel anzudichten, entpuppt sich dann auch als ein bezeichnendes und für Vertreter des Kulturbetriebes typisches Schönreden der warenförmigen Massenkultur. Denn die Verschiebungen, die es mit dem Ende des Fordismus gerade innerhalb der Kulturindustrie gegeben hat, haben nicht etwa deren gesellschaftliche Funktion geändert, sondern die bereits bestehende vielmehr erheblich erweitert. Die postfordistische Partikularisierung des Kulturmarktes gibt nicht mehr nur die Form der Reproduktion der Arbeitskraft vor, wie noch in der Industriegesellschaft alten Typs. Sie ist heute ein entscheidendes Mittel zur weitgehenden Auflösung der einst getrennten Sphären von Produktion und Reproduktion, von privat und öffentlich. Angesichts dieser objektiven Entwicklung mutet es umso merkwürdiger an, welche Schlüsse die Autoren von Mainstream der Minderheiten aus ihrem durchaus richtigen Befund ziehen, dass, Zitat, die Räume für Kritik enger würden, da mit dem Sieg über die Disziplinargesellschaft das Kategoriensystem gesellschaftlicher Selbstbeschreibung kulturalisiert wurde und somit sich, was zuvor noch wirtschaftlich und politisch interpretiert werden konnte, jetzt nur noch durch die Brille der Kultur sich betrachten lasse. Zitat Ende. Statt anzumahnen, dieser Kulturalisierung Einhalt zu gebieten, plädieren sie für eine Art Flucht nach vorn. Im diametralen Gegensatz zu Adorno Horkheimer, denen es in Zeiten der Massenkultur gerade darum ging, sich dem rasant zunehmenden Schwinden von Ich-Autonomie entgegenzustellen, postulieren die Herausgeber von Mainstream der Minderheiten, getarnt als zeitgemäße Form gesellschaftlichen Widerstandes, die beschleunigte Verabschiedung von der Individualität des Einzelnen. Für diese regelrechte Überaffirmation des Bestehenden führen sie den Begriff der sogenannten Repräsentation ein, als die Vor- und Darstellung einer Sache in einem anderen Medium, so nennen die das, den sie mit der identitären Welt des Sprechortes kurzschließen, in der es bekanntlich zum einen streng verpönt ist, für sich als Individuum Partei zu ergreifen und zum anderen streng geboten, nur als Repräsentant von etwas aufzutreten, das zuvor wahlweise zur eigenen Herkunftskultur oder zur eigenen kollektiven Zugehörigkeit aufgenordet wurde, zu dessen bloßen Anhängseln und Lautsprecher man sich zuzurichten hat. Mittlerweile ist es gut 20 Jahre her, dass dieser Aufruf zur Selbstabschaffung als Individuum zu Papier gebracht wurde. Seinerzeit mahnte man ob der noch unklaren Erfolgsaussichten unbedingten Durchhaltewillen in Sachen Selbstkulturalisierung und Kollektivierung an, dessen es heute längst nicht mehr bedarf. Was damals sogenannte Repräsentation genannt wurde, ist nichts anderes als Ausdruck der Beschleunigung grassierenden Identitätswahns, der die Lücke füllt, die das postfordistische Implodieren der bürgerlichen Sphärentrennung von öffentlich und privat und der bürgerlichen Zwiegespaltenheit von Citoyen und Bourgeois im Subjekt hinterlässt. So erklärt sich, dass Identität heute vor allem eine Form schnell gekränkten Narzissmus ist, dem die Resistenzkraft des Individuums von Natur aus abhold ist und damit auch die Fähigkeit, überhaupt noch zu sich selbst auf Distanz gehen zu können, geschweige denn, sich gar einer Sache selbstlos hinzugeben und sich gar in ihr zu verlieren. Und damit eben auch die Fähigkeit zu verlieren, überhaupt noch eindeutig zwischen Arbeit und Feierabend, Lohnarbeit und Freizeit wirklich unterscheiden zu können. Oder, wie es nicht nur laut ARD-Framing heißt, auf immer und ewig, 24/7 analog des immer und ewig Studierenden, ohne Unterlass ein Mitarbeitender zu sein. Der Identitätswahn ist längst der Heimatersatz in Zeiten grenzenloser Überflüssigkeit von Sozialstaat und dessen Staatsbürgersubjekt, als eine Art erzwungenes negatives Eingedenken von Deregulierung und Postfordismus ins Subjekt, das ihn zu einer objektiven Gedankenform, zu einem notwendig falschen Bewusstsein also macht. Vor diesem Hintergrund tritt für denjenigen, der sich der Kritik der politischen Ökonomie verpflichtet sieht, umso stärker die Tatsache ins Bewusstsein, dass sich zum einen nicht allgemein die Nation als Rechtsform und das Kapital als gesellschaftliches Produktionsverhältnis vollends voneinander entkoppelt haben, sondern eine bestimmte bürgerliche Verkehrsform staatlicher Wohlfahrt, staatlichen Eigentums und staatlicher Souveränität ihre Wirkungsmacht einbüßt, die notwendig gar das endgültige Ende jener national verfassten Daseinsform des Subjektes bedeuten könnte, die den Namen Citoyen, also den des Staatsbürgers, mit entsprechenden staatsbürgerlichen Bewusstseins eines Common Sense wenigstens halbwegs noch verdienen könnte, beziehungsweise die ihn zumindest als Ideal noch kennt. Ob man es nun Globalisierung, Deregulierung, Postfordismus oder Neoliberalismus nennt, bei aller unterschiedlichen ideologischen Kontaminierung der Begriffe kreisen sie im Kern doch immerhin um dieselbe Sache, der bislang nicht gekannten Entnationalisierung der Produktions- und Wertschöpfungsketten, den Rückbau bzw. der Privatisierung des einstmals Öffentlichen, die Prekarisierung und Flexibilisierung der Lebensverhältnisse, verbunden mit antiurbanen Moloch-Bildungen weltweit, sowie die Brutalisierung der Standort- und Lohnarbeitskonkurrenz und die damit einhergehende Förderung des besagten Narzissmus als Individuationsersatz, insbesondere unter denen, die diese Verhältnisse romantisieren und zum Sieg der sogenannten weltoffenen Globals über die als weltabgewandt geltenden sogenannten Locals hochjubeln. Eine Sache also, die sich am besten auf den Begriff des postmodernen Kapitalismus bringen lässt und die sich verheerend auf die Triebstruktur und damit die Resistenzkraft des Individuums auswirkt. Der postmoderne Kapitalismus erscheint in der brutalen Wirklichkeit globaler Produktionsbedingungen nicht mehr als einheitliches Miteinander, sondern, wie am Reißbrett postmoderner Theorie entworfen, als gewollte, rhizomatische Vielheiten eines aggressiven Gegeneinanders, permanent versuchten Niederkonkurrierens durch eine weitgehend entnationalisierte globale Dezentralisierung verschlankten, flexiblen und hochmobilen Produzierens, sogenannter vernetzter Strukturen, die aus einem schier undurchdringlichen Wirrwarr an outgesourcten Dienstleistern, Zulieferern, Subunternehmern, Joint Ventures und Lizenznehmern bestehen. Dass besonders in Deutschland diese Marktbrutalität als völkerverbindender und friedensstiftender Freihandel verniedlicht und zurechtgelogen wird, liegt nicht zuletzt darin begründet, dass der Exportweltmeister in Wahrheit einer der schlimmsten Protagonisten dieser globalen Wirklichkeit ist, womit zugleich über die gesellschaftliche Funktion der antinationalen Ideologie hierzulande bereits alles gesagt ist. Zum regelrechten Dilemma hat sich für die Kritiker des Pseudokosmopolitismus das Paradox ausgewachsen, dass sich objektiv gegen diese antinationale Barbarei, die sich nur folgerichtig im Wahn vom multilateralen Weltsouverän Ausdruck verleiht, ausgerechnet die politökonomische Entität des eigentlich nach dem Stand der Produktivkräfte längst anachronistischen Nationalstaates weiterhin als das einzige praktisch funktionierende Gegengift erweist, um zumindest auszubremsen und einzuhegen, was sich sonst noch ungehemmter weltweit bahnbrechen würde. Praktisch funktionierendes Gegengift, ausbremsen und einhegen sollen dann auch die Stichworte sein, mit denen ich auf die Gelbwesten zu sprechen kommen möchte. Die führerlos auf die Straße gingen, mit einem beachtlich hohen Frauenanteil von bis zu 45%, die Quote so manch hochemanzipatorischen linken Protests locker toppten und ihren Zenit als Bewegung recht schnell überschritten hatten, als die Proteste gegen die geplante Ökosteuer Macrons erfolgreich waren. Waren es am ersten Protesttag am 17. November 300.000 Menschen, von denen viele gegenüber der Presse angaben, vormals noch nie öffentlich protestiert zu haben, die es auf die Straße trieb und zu ca. 2000 Straßensperren gleichmäßig verteilt über das ganze Land animierte, wobei die Proteste mit 42% ihren Schwerpunkt an Orten mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 20.000 hatten und Städte über 100.000 Einwohnern mit einem Anteil von nur 4%, die bei weitem geringste Beteiligung aufwiesen. So zählte man eine Woche später bereits nur noch 100.000 Teilnehmer. Seitdem sanken die Zahlen von Woche zu Woche mal mehr, mal weniger kontinuierlich. Ins Bild passt es da, dass erst am zweiten Protestsamstag die Gewalt insbesondere in Paris, also bei den 4%, ne, eskalierte, gipfelt in Verwüstungen auf den Champs-Élysées und am Triumphbogen, denn erst ab diesem Zeitpunkt dürften die üblichen Verdächtigen aus den Banlieues von links und von rechts ausreichend mit von der Partie gewesen sein, um ihr allbekanntes Riot-Geschäft zu verrichten, das dann nicht minder brutal von der Polizei von Samstag zu Samstag, insbesondere in Paris, rücksichtslos quittiert wurde. Bei den Gelbwesten, so viel durfte bekannt sein, handelt es sich diesmal gerade nicht, wie im Frühjahr 2016, um junge, studentisch-künstlerische linke Leute, die sich die von allen Seiten umgarnte Bewegung, die die Nacht durchmacht, Nuit Depot nannten, sich gegen die geplanten Reformen des Arbeitsmarktes der Vorgängerregierung Macrons, vor allem in Paris, durchweg aber in Großstädten wendeten und mit dieser Selbstbezeichnung bereits mehr als nur insinuierten, dass man sich das Nächtedurchmachen mittels Platzbesetzung nur leisten kann, wenn man frühmorgens nicht lohnarbeiten gehen muss. Anders als bei der Bewegung Nuit Depot, deren Vertreter sich in der Tradition von Occupy, Stefan Esels Empört Euch Manifest und den spanischen Indignados sahen und deshalb und schon deswegen medial auf breites Wohlwollen unter anderem beim damaligen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron stießen, glänzten bei den Gelbwesten Studenten und sogenannte Kulturarbeiter fast gänzlich durch Abwesenheit. Doch nicht nur sie waren deutlich unterrepräsentiert. Neben den Gewerkschaftern und Arbeitslosen fehlten vor allem die sonst so protestfreudigen Staatsbediensteten. Die Orte der Gelbwestenproteste hätten besser kaum gewählt werden können. Stellen doch der Kreisverkehr und die Verkehrsknotenpunkte so etwas wie die Achillesferse der deregulierten, dezentralen Lean Production dar, Orte also, die jenen neuen Geist des Kapitalismus unendlicher globaler Warenströme atmen, der einem ein prekarisiertes Leben ohne Tariflohn und unbefristeten Arbeitsvertrag ebenso aufnötigt, wie die ewige Bereitschaft zur projektbezogenen Flexibilität in allen Belangen des deindustrialisierten Alltagslebens. Beides ist mittlerweile auch in Frankreich der höchsten Sozialstaatsquote und Steuerbelastung längst keine Ausnahme, sondern insbesondere in der ständig wachsenden Dienstleistungsbranche immer mehr die Regel. Auch dort wächst das Heer derjenigen, die ein Gehalt minimal über dem Mindestlohn beziehen und damit bei einem seit Jahren kontinuierlichem Sinken der Kaufkraft einerseits kaum mehr über die Runden kommen und andererseits aufgrund der Höhe des monatlichen Verdienstes knapp darüber noch nicht sozialleistungsberechtigt sind. Gerade dieser Schicht der Lohnarbeiter entstammt ein wesentlicher Teil der Gelbwesten. Zudem sorgt die Lockerung des Kündigungsschutzes vom Herbst 2017 für kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten auch in Frankreich dafür, dass es zu mehr Einstellungen im Niedriglohnsektor kommt und dadurch die Arbeitslosenzahl kontinuierlich sinkt. Ende 2018 lag sie bei 8,3%, womit man sich, ähnlich wie in Deutschland, auf Regierungsseite ebenfalls gern brüstet. Wirft man einen Blick auf einen 42 Punkte umfassenden Forderungskatalog, der bereits seit Anfang Dezember als sogenanntes Manifest der Gelbwesten kursiert, dann ist zwar nicht genau verifizierbar, wie er überhaupt zustande kam, die dort niedergeschriebenen Forderungen können jedoch durchaus als repräsentativ für die politische wie ideologische Ausrichtung gelten. Neben der immer wieder zu vernehmenden Forderung nach mehr Demokratie für das Volk, als deren Angehörige sich die Gelbwesten in der Tradition des vorrevolutionären, also nicht etwa völkischen französischen Gegensatzes von König, hier Macron, und Volk, Gelbwesten, verstehen, entpuppen sie sich bei genauerer Betrachtung weniger als ein wahlloses Sammelsurium, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Zwar finden sich dort Forderungen, die so allgemein gehalten sind, dass sie wohl jeder unterschreiben kann, als da wären keine Obdachlosigkeit, ein solidarisches Rentensystem, Arbeitsplätze für Arbeitslose oder Wohlergehen für ältere Menschen. Andere lassen auf die Reflexion schlechter Alltagserfahrungen mit der zunehmenden Deregulierung schließen und lesen sich dann auch nicht trotz, sondern gerade wegen ihres wenig revolutionären, reformerischen Gehaltes wie ein Generalangriff auf die Grundfesten des postmodernen Kapitalismus. Nicht trotz, sondern wegen des Reformismus. Als da wären Förderung kleiner Geschäfte in den Dörfern und Stadtzentren und keine großen Einkaufszentren mehr um die Großstädte herum. Eine einheitliche Sozialversicherung auch für Handwerker und Kleinunternehmer, mehr unbefristete Arbeitsverträge, Begrenzung der Mieten und mehr Wohnungen mit gemäßigten Mieten, Rückführung von Gas und Strom in öffentliche Hand, keine Einstellungen bzw. Schließung mehr von kleinen Bahnstrecken, von Postämtern, Schulen und Entbindungsstationen, eine Begrenzung auf maximal 25 Schüler pro Schulklasse. Andere Punkte wiederum haben es insbesondere für die ideologische Vorhut des postmodernen Kapitalismus, der weltoffen antinationalen Gemeinde also, in sich. Schutz der französischen Industrie durch das Verbot von Produktionsverlagerungen, Rückführung abgelehnter Asylbewerber, Umsetzung einer echten Integrationspolitik, echt haben die auch im Wortlaut, ja, echt Integrationspolitik, weil in Frankreich Leben hieße, Franzose zu werden. Für den Macron-Fan Pascal Brückner, der unter den Gelbwesten nur weiße Männer zwischen 30 und 50 ausmachen wollte und als Kritiker des Multikulturalismus bekannt ist, reichte das aus, den Gelbwesten zu attestieren, sie kämen gefährlich nahe an die extreme Rechte heran, so im Originalton. Ob für sein Urteil der Ruf gegen den sogenannten Migrationspakt auch aus den Reihen der Gelbwesten den Ausschlag gab, weiß man nicht. Dass im 42-Punkte-Katalog ebenso die, O-Ton, korrekte Behandlung von Asylbewerbern gefordert wird, denen man Wohnraum, Sicherheit, Ernährung sowie Bildung für die Minderjährigen schulde, und dass man zu Marine Le Pens Liebeserklärung mindestens genauso weit auf Abstand ging wie gegenüber den einsetzenden Umarmungsversuchen seitens der Gewerkschaften und Le Pens linken Pendant Mélenchon, genügte Bruckner offenbar nicht. Bernard-Henri Lévy, ebenfalls Macron-Fan, hingegen hat, anders als in Deutschland kolportiert, keineswegs die Gelbwesten pauschal zu Braunwesten erklärt. Stattdessen sah er Anfang Dezember, kurz vor dem sogenannten vierten Akt, dem vierten Protestsamstag, wegen der Trittbrettfahrer von links und rechts, die Gelbwesten in der Verantwortung. Zitat Lévy: Wenn Sie, also die Gelbwesten, entscheiden, dass Sie die Maschinerie, die Sie in Gang gesetzt haben, nicht mehr stoppen können, müssen Sie während der Proteste darauf vorbereitet sein, der Polizei zu helfen, die gewalttätigen braunen Westen, die unter ihnen zirkulieren werden, auszuschalten. Denn die Zerstörer der extremen Rechten und der extremen Linken werden sicherlich wieder auftauchen. Nichts würde ihrer Sache besser dienen, als sich entschlossen und unmissverständlich von allen politischen Profitmachern zu distanzieren, die aus ihrem Elend Kapital schlagen wollen. Zitat Ende. Gesagt hatte er damit nicht, dass nicht auch unter den Gelbwesten, deren Selbstverständnis darin besteht, weder links noch rechts zu kennen, etliche Leute auf Krawall gebürstet wären. Abverlangt aber hat er ihnen vor dem Hintergrund stattgehabter brutaler und rücksichtsloser Polizeieinsätze eine Distanzierung von Gewalt, die sich in ihren Augen längst auch als legitime Gegenwehr, mit der man sich im Zweifel nicht entsolidarisieren dürfe, verstand. In der Folge dieser entstandenen Situation konnten sich, um im Bild zu bleiben, nicht nur Braun, sondern auch Rot- und gar Grünwesten in ihren Reihen austoben, wobei man vor diesem Hintergrund nicht den Fehler begehen darf, eine klinisch saubere Trennung zwischen sozusagen echten und falschen Gelbwesten vornehmen zu wollen. Denn der Übergang zwischen allen Fraktionen war spätestens ab Anfang Dezember ein fließender. Hässlichstes Zeugnis und trauriger Höhepunkt dieser bis dato schon weit fortgeschrittenen Entwicklung war der bekannte Angriff einer grün-rot-braunen Allianz auf Hollande-Finkelkraut am 16. Februar, bezeichnenderweise in der Metropole Paris, aus einem Demonstrationszug heraus, angeführt von einem zum Islamisten konvertierten Mann aus der Palästina-Solidarität, der den Juden unter anderem als dreckigen Scheißzionisten und Angehörigen einer Drecksrasse beschimpfte, ihn aufforderte, nach Tel Aviv zurückzugehen und drohte, dass Frankreich nicht ihm, sondern uns gehöre. Anders als die danach einsetzende öffentliche Empörung vorgab, war dieser Angriff jedoch nicht der erste auf Finkelkraut. Bereits während der Proteste der Nuit du Po wurde er im April 2016 von einem weit größeren Mob wegen seiner israelfreundlichen Positionen von mehreren Dutzend linken Demonstranten beschimpft, bespuckt und vom Pariser Platz der Republik getrieben. Gutgeheißen hatten diesen Gewaltakt seinerzeit selbstverständlich die wenigsten. Die damaligen pauschalen Sympathiebekundungen aber, die der Bewegung unter anderem auch von Seiten Macrons zuflogen, ignorierten geflissentlich, dass es sich bei den Fans von Occupy und Stefan Ezel in der Mehrheit um Antizionisten handelte, von denen mit Sicherheit nicht wenige zwar niemals von einer jüdischen Drecksrasse reden würden, so doch aber jederzeit Finkelkraut für einen dreckigen Scheißzionisten halten werden. So gesehen war die öffentliche Empörung über den Gelbwestenangriff auf Finkelkraut, an deren Spitze sich Macron gerst stellte, warf sie ein bezeichnendes Licht auf die von Doppelstandards alles andere als freie Kritik am grassierenden Antisemitismus im Land. Der Macron-Kritiker Finkelkraut, der die Gelbwesten-Proteste im Gegensatz zu den seinerzeit nicht enden wollenden intellektuellen Jubelarien im Fall der Nuit du Po als einer von wenigen seiner Gilde unterstützte, hat den Angriff auf ihn dann auch selbst wohl am realistischsten bewertet. Bei den Tätern handelt es sich um eine Mischung von Menschen aus den Banlieues, der extremen Linken und Soralins, letztere eine Bezeichnung für die Anhänger des Faschisten Alain Soral, der im Verbund mit seinem Busenfreund, dem berüchtigten antisemitischen sogenannten Komiker Didion, nicht nur zur Beteiligung an den Gelbwesten-Protesten aufrief, sondern auch an den Protesten teilnahm. Es würde ihn überraschen, so Finkelkraut weiter, wenn es, O-Ton, ursprüngliche Gelbwesten gewesen seien. So glaube er auch nicht daran, dass er in den Kreisverkehren die gleichen Beleidigungen erfahren hätte. Seine Unterstützung der Gelbwesten, die mit der fortschreitenden beschriebenen Entwicklung abnahm, begründete Finkelkraut mit dem Verweis auf einen innerfranzösischen Bruch. Jenen zwischen den Gelbwesten und dem O-Ton Progressismus werde er nun von Macron oder von den Linken vertreten. Zitat Finkelkraut: Die vergessene Schicht zog eine gelbe Weste an, um sich sichtbar zu machen. Ich halte die Grundbotschaft dieser Menschen für sehr wichtig. Sie sagten dem Präsidenten: Unser Land ist nicht einfach ein großes Start-up. Zitat Ende. Muss mal ganz kurz den Taschentuch greifen. Wo waren wir? Da waren wir, genau. Also, unser Land ist nicht einfach ein großes Start-up. Die in den Worten Finkelkrauts ursprünglichen Gelbwesten reagierten auf den antisemitischen Angriff mit einer öffentlichen Erklärung, in der sie O-Ton alle Formen von Rassismus ohne jede Zweideutigkeit verurteilten und somit den Antisemitismus nicht einmal erwähnten, sondern ganz im Sinne des Antirassismus als eine Form von Rassismus herunterspielten. Bei der Verharmlosung des Angriffes auf Finkelkraut tat sich insbesondere der Lkw-Fahrer Eric Drouet hervor, der gegen seinen Willen gern als der Anführer der Gelbwesten bezeichnet wurde. Via YouTube teilte der mit, er hätte sich das Video, das den Angriff zeigt, viele Male angesehen und keine antisemitischen Beleidigungen hören können. Drouets Reaktion verweist auf ein Problem, das nicht nur Finkelkraut in Reaktion auf Drouets Leugnung benannt hat. Dass Drouet in einem Facebook-Live-Auftritt unwidersprochen die Aussage eines Users zuließ, die zionistische Mafia brächte uns alle um, reiht sich ein in eine Kette antisemitischer Vorfälle, die die Gelbwesten-Proteste begleiteten. Dazu gehört nicht nur der relativ prominent verhandelte Vorfall in der Pariser Metro, bei dem eine Gruppe von drei Gelbwesten dem vom sogenannten Komiker Didionne erfundenen, eindeutig antisemitischen sogenannten Quenelle-Gruß zeigte und daraufhin eine ältere Dame beschimpfte, die sich ihr als Jüdin vorstellte und Anstoß an dem Gruß nahm. Mehrmals wurden entlang von Straßen angebrachte Transparente gesichtet, auf denen etwa zu lesen stand, dass Macron eine Hure der Juden sei oder von ihm eine Linie über die Banken zu den Medien nach Zion führe. Auch wenn die Behauptung des Präsidenten des französischen Zentralrats der Juden, der Quenelle-Gruß, sei unter Gelbwesten ein beliebtes Erkennungszeichen, gelinde gesagt eine drastische Übertreibung darstellt, so kann doch ein anderer Umstand als das Einfallstor für den Antisemitismus unter Gelbwesten gelten. Die Behauptung, dass es sich beim französischen Präsidenten um eine Marionette der Juden handele, beziehungsweise der weiterverbreitete, auf die Vichy-Zeit anspielende Vorwurf, ein antifranzösischer Kollaborateur zu sein, bezieht seine Nahrung insbesondere aus dem biografischen Fakt, dass Macron bis 2012 eine Zeit lang auch als Investmentbanker für Rothschild tätig war. Dieses sogenannte Argument trifft auf eine Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, die einer seriösen Studie zufolge von Anfang Februar 2019 unter Gelbwesten, insbesondere wegen deren extremen Misstrauen gegenüber der konventionellen Presse und den Massenmedien, ausgeprägter sei als sonst im französischen Durchschnitt. So war nicht nur der Prozentsatz, der in Frage stellte, dass das Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember letzten Jahres von einem Islamisten begangen worden sei, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung um etliches höher, 35-52%. Die Anzahl derer, die der These von einer sogenannten zionistischen Verschwörung im Weltmaßstab zustimmten, liegt der Umfrage zufolge unter den Gelbwesten mit 44%, um genau das Doppelte höher als im Bevölkerungsdurchschnitt, wo es 22% sind. Es mag nicht uneigennützig gewesen sein, dass Macron in Reaktion auf den Angriff auf Finkelkraut im Angesicht seiner ärgsten Kritiker in gelben Westen rund 2,5 Jahre nach der Bewegung Nuit Depot auf die Ideen kam, den Antizionismus, Zitat, eine moderne Form des Antisemitismus zu nennen. Doch nicht nur wird sein Kampf gegen den grassierenden Antisemitismus im Land zukünftig an diesem Satz zu messen sein. Macron hat das Antisemitismusproblem so deutlich und eindeutig verortet wie kein Präsident vor ihm. Für die, O-Ton, beispiellose Wiederkehr des Antisemitismus machte er vor allem, wieder O-Ton, den radikalen Islamismus verantwortlich und gestand damit etwas ein, was er auch bis dato immer bestritten hatte. Die Frage allerdings, ob angesichts der antizionistischen Zustimmungswerte die Gelbwesten ein Antisemitismusproblem haben oder nicht vielmehr eines sind, ist mit dem Verweis auf die grüne Hauptgefahr natürlich nicht beantwortet, auch wenn klar sein sollte, dass der Antizionismus keineswegs die Hauptrolle, sondern eine hässliche Nebenrolle spielt und er somit auch definitiv nicht identitätsstiftend unter ihnen ist. Wenn Ersteres außer Frage steht, also dass sie ein Antisemitismusproblem haben, so sollte man sich mit der endgültigen Erledigung der Gelbwesten schwerer tun, als es so manch diensteifriger Antisemitismuskritiker vorschnell empfehlen mag. Sieht man einmal davon ab, dass die 44% kaum ein höherer Wert sein dürften als unter den Protagonisten von Occupy, Nuit Depot oder in Deutschland unter den Anhängern von Aufstehen, Mitgliedern der Linkspartei und der AfD. Das Problem, das sich bei der Beurteilung stellt, hat der FAZ-Korrespondent Jörg Altweg so benannt. Gerade weil die Gelbwesten als Verlierer der Globalisierung gelten, kommt, wer die Sieger der Globalisierung nach soziologischen Kriterien zu fassen versucht, schnell in die Nähe judenfeindlicher Klischees. Anders formuliert, wer seine Lektion einer Kritik des modernen Antisemitismus gelernt hat und nicht inkonsequent erscheinen will, dürfte vor diesem Hintergrund nicht davor zurückschrecken, auch Finkelkrauts Rede vom sogenannten Progressismus unter einschlägigen Verdacht zu stellen. Allerdings drückt sich, wer das tut, sträflich um die Wahrheit herum, dass neben der Tatsache, dass der Antisemitismus auch im Fall der Gelbwesten immer noch eine objektive Gedankenform und keine reine Goodwill-Veranstaltung des Subjekts ist, die Kritik des modernen, postmodernen Kapitalismus vor dem objektiven Problem steht. Der drückt sich also davor, dass die Kritik des postmodernen Kapitalismus vor dem objektiven Problem steht. Den Begriff mit Begriffen auftun zu müssen, die historisch kontaminiert sind. Ob nun der Vorwurf des Globalismus, der antinationaler Grenzenlosigkeit oder der Geringschätzung von Staatsbürgerrechten, sie alle klingen durchaus so, als seien sie nur Varianten des klassischen Antisemitenthemas vom wurzellosen und kosmopolitisch zersetzenden Judentum. Eine Arbeit am Begriff, die deswegen eine ganz besondere Notwendigkeit ist, muss umso stärker reflektieren, was die Feinde des Zionismus an ihm immer schon gestört hat und was seit Israels Staatsgründung immer mehr in den Fokus der Antisemiten geraten ist. Der Vorwurf nationaler Zersetzung durch zionistische Bestrebungen verbindet sich von Beginn an mit der Unterstellung, es mit einer anderen Nation zu halten, nicht also nur ein antinationaler, sondern zugleich ein Nationalist in fremder Sache zu sein. So gesehen hat sich der moderne Antisemitismus, der sich zum Beispiel George Soros als den jüdischen Prototypen des kosmopolitischen Antinationalismus halluziniert, im globalen Maßstab längst als Auslaufmodell erwiesen. Dass also gerade die glühendsten Antizionisten ihren abgrundtiefen Hass auf den jüdischen Nationalstaat in der Form eines radikalen Antinationalismus, Antirassismus, Antifaschismus oder Antikolonialismus zur Schau stellen, sollte man als Ausdruck einer Art postmodernen Antisemitismus begreifen, dem als eine Art ideologischer, objektiver Begleitmusik des degenerierten Kapitalismus in erster Linie nicht mehr die jüdischen Globals, sondern die zionistischen Locals ins Visier geraten. Nur so nämlich lässt sich überhaupt noch erfassen, warum Juden heute nicht nur von den antinationalen Anhängern der Umma, immer aber im Verbund mit ihnen, zunehmend vor allem als Rassisten, Nazis, Kolonialisten, Weiß-, Nationalisten oder Souveränisten gelten. Nicht anders war es im Fall des Angriffes auf Finkelkraut. Vertrieben ihn die Anhänger der Nuit Depot-Bewegung wegen seiner Pro-Israel-Haltung, also wegen seines ihm unterstellten Nationalismus etc., forderte ihn der Islamist in gelber Weste nicht zufällig auf, als dreckiger Scheiß-Zionist nach Tel Aviv, also in seinen eigentlichen Nationalstaat, dem seine Vaterlandsliebe gehören würde, zurückzugehen. Dem Star-Trio der französischen Neuen Linken und Unterstützer der Gelbwesten durften solche Überlegungen zum Antisemitismus und seinen Wandlungen reichlich egal sein. Didier Ribon, Geoffroy de la Gasnerie und Édouard Louis wird mittlerweile nachgesagt, nicht nur zu den einflussreichsten französischen Linksintellektuellen zu zählen, sondern als unzertrennliche Freundesgruppe, eine Art Lebens- und Schicksalsgemeinschaft, eine machtvolle intellektuelle Komplizenschaft eingegangen zu sein, die auch gern mit ihrem Schwulsein öffentlich kokettiert. Seit dem Auftauchen der Gelbwesten sind die drei vom Feldherrnhügel aus vor allem mit theoretischen Sandkastenspielchen beschäftigt, wie man die Bewegung auf progressiven Kurs bringen könnte. Fühlt man sich die Ergebnisse vor Augen, stellt sich die Frage, womit die Gelbwesten das verdient haben sollen und wie man sich vor solcher Art geistigen Belästigungen schützen kann. Bei Eribon konnte man schon vermuten, dass er die Gelbwestenbewegung nur folgerichtig gutheißen würde. Denn für ihn soll seine, wie er es nennt, Konvergenz der Kämpfe, so nennt er das, ohnehin nur ein auf Minderheiten-Patchwork jeglicher für progressiv gehaltener Identitäten, hinauslaufen, dass er überall als das O-Ton neue Konzept von sozialer Klasse anpreist und in das die gelbe Weste als schicker Identitätsmarker nach seinem Geschmack gut hineinpassen würde. Für Leute, die ihm immer noch nachsagen, dass er mehr oder anderes wäre als ein vom identitären Wahn Besessener, stellte er letzten September im Interview nicht nur klar, dass es ihm bereits mit seinem Buch Rückkehr nach Reims nur darum gegangen sei, Zitat, keinen Gegensatz zwischen den Interessen der Arbeiterklasse und denen des Feminismus, Antirassismus, der LGBT-Bewegung und der Ökologie aufzumachen, Zitat Ende. Und er in diesem Sinne auch von einer neuen Internationale der Linken träume, deren Internationalisierung sich allen Ernstes die Vereinten Nationen und die UNESCO zum Vorbild nehmen sollte. Auch eine Feindbestimmung nahm er eben da anlassbezogen vor. Er machte Sarah Wagenknecht, ich zitiere, mitverantwortlich für das, was in Chemnitz geschehen ist, weil sie die sogenannte Migrantenproblematik zum Bestandteil der linken Agenda gemacht hat, Zitat Ende. Eribons Lebenspartner de la Gasnerie ist wie Eribon ein begnadeter Foucault-Fan, was bei ihm dann so klingt. Ich zitiere la Gasnerie. Der große Fallstrick des kritischen Denkens ist das Phantasma der Homogenität. Das heißt die Wunschvorstellung, dass wir in einer kohärenten Welt leben und dass es eine logische Verbindung gibt zwischen den Phänomenen ökonomischer, politischer und kultureller Ordnung. Zitat Ende. Anders als nach solch philosophischem Tiefgang zu vermuten steht, scheute sich La Gasnerie, der von der O-Ton Reaktivierung der Intellektuellen in politischen Bewegungen träumt, trotz Fallstrickgefahr nicht, nach der logisch kohärenten Verbindung zwischen ihm und den Gelbwesten zu fahnden. Fündig wurde der Befürworter einer Präsidentschaft des Antizionisten Mélenchon so, ich zitiere, ich glaube, dass die Banlieue-Proteste von 2005 eine Avantgarde-Funktion für die Gelbwesten erfüllten. Sie übernehmen ja auch deren Methoden, die Politik des Abfackelns. Zitat Ende. Warum La Gasnerie die Gelbwesten im Grundsatz für eine revolutionäre Bewegung hält, wie er es nennt, dürfte damit geklärt sein. Zum eigentlichen Star in puncto Gelbwesten avancierte aber der mit seinen 26 Jahren als Schüler von Eribon geltende Édouard Louis, der am Reims-Buch seines Mentors besonders schätzt, O-Ton, dass es einem ermöglicht, sich selber zugleich als homosexuell und als zugehörig zur Arbeiterklasse zu definieren. Zitat Ende. Mit seinem mittlerweile auch auf Deutsch vorliegenden autobiografischen Bändchen »Wer hat meinen Vater umgebracht?«, das von der FAZ als emblematisches Buch der Stunde bezeichnet wurde, sorgte er auch hierzulande für Furore. Der Inhalt ist bereits ausreichend wiedergegeben, wenn man aus der ebenfalls für einiges Aufsehen sorgenden Liebeserklärung an die Gelbwesten zitiert, die in der Zeit abgedruckt wurde und in der er in derselben pseudo-authentischen Sprache einer Mischung aus Sozialkitsch und Elendsromantik wie in besagtem Buch schreibt, ich zitiere aus dem Zeittext der Liebeserklärung an die Gelbwesten, »Seit ein paar Tagen versuche ich, einen Text über die Gelbwesten für die Gelbwesten zu schreiben. Ich bringe es nicht fertig, weil es mich in gewisser Weise ganz persönlich trifft. Als ich die ersten Bilder der Gelbwesten sah, empfand ich einen Schock, der schwer zu beschreiben ist. Auf den Fotos zu den vielen Artikeln sah man Körper, die im medialen und öffentlichen Raum fast immer unsichtbar bleiben, leidende Körper. Körper, die von der Müdigkeit und der Arbeit, vom Hunger, von der andauernden Demütigung durch die Herrschenden verwüstet sind, die gekennzeichnet sind von räumlicher und sozialer Ausgrenzung. Ich blickte in ausgemergelte Gesichter, sah gebeugte, gebrochene Menschen, schaute auf erschöpfte Hände. Die Körper der Menschen, die man auf diesen Fotos sieht, ähneln denjenigen meines Vaters, meines Bruders, meiner Tante. Sie ähneln den Körpern meiner Familie und der Menschen aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Von diesen Menschen, deren Gesundheit von Elend und Armut ruiniert ist, hörte ich immer wieder, meine ganze Kindheit lang, auf uns zählt niemand, von uns spricht niemand. Deshalb fühle ich mich persönlich getroffen. In mir, für mich war es so, jeder, der eine Gelbweste beleidigte, beleidigte meinen Vater. Zitat Ende. Die vorgegaukelte Betroffenheitslyrik der ersten Person, das »Ich bin einer von euch« Geraune, mit der sich Louis an die Gelbwesten meint heranwanzen zu können, indem er sie nicht nur zu reinen Opfern macht, sondern sie ihres Subjektstatus regelrecht beraubt, offenbart nicht nur, dass er sie genauso wie seinen Vater nur als Objekt seiner ideologischen Begierde instrumentalisiert. Die kollektive Hässlichkeit und das Pathologische, ja das regelrecht Zombiehafte, das er den Menschen in gelben Westen andichtet, als wäre sie nichts als rechtslose, geschundene Insassen eines Arbeitslagers, liegt einzig und allein im Auge des Betrachters Louis. Dieser dem Ungeist postmoderner Selbstviktimisierung entsprungene, nur gegen andere rücksichtslos sein könnende identitäre Opferkult ist in seiner Perfidie eigentlich so durchsichtig, dass man nicht nur den Gelbwesten zurufen mag, dass wer solche Freunde hat, wirklich keine Feinde braucht, sondern sich fragt, wie ein Mensch, der so denkt und schreibt, allen Ernstes zum Darling der Literatursalons werden konnte und eine Gastprofessur am Berliner Peter-Sondy-Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft innehaben kann. Der Ideologe Louis zumindest, der sich gern mit dem Satz schmückt, Achtung, Literatur muss kämpfen für all jene, die selbst nicht kämpfen können, weiß offenbar, was er tut, wenn er ganz im Sinne von Eribons Utopie einer sogenannten Konvergenz der Kämpfe die Gelbwesten zu Opfern des, Othon Louis, alles durchdringenden Klassenrassismus erklärt und damit nicht etwa nur eine Steigerungsform des sogenannten Klassismus, der Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit also im Sinn hat, sondern die endgültige Unterordnung der Kritik der politischen Ökonomie unter das Opfernarrativ der Kämpfenden in den Banlieues. Er will die Gelbwesten also gerade dessen berauben, was man bei aller Kritik an ihnen positiv, unbedingt positiv hervorheben muss. dass sie sich gerade nicht identitär über Rasse, Religion, Geschlecht oder ihre sexuelle Neigung definieren, sondern sich jenseits der klientelistischen Gewerkschaften vor allem als Lohnarbeiter verstehen, deren reformistische Forderungen und nicht das Geschwätz von revolutionären Pyromanen es sind, die dem Kapitalismus heute das Fürchten lehren. Wie wenig die deutschen Kollegen der Aufstehenbewegung von genau dieser zentralen Identitätsverweigerung verstanden haben, die nicht zuletzt eines der wesentlichen Erfolgsgeheimnisse der Gelbwesten ist, stellten sie Mitte Februar unter Beweis, als bundesweit 2000 Menschen demonstrierten. Nicht genug, dass es eigentlich an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist, dass eine große Fraktionsvorsitzende Hauptinitiatorin einer Ahem-Bewegung von unten war. Das Motto, mit dem man den französischen Protest auch auf die deutschen Straßen tragen wollte, hätte konträrer zu den originalen Gelbwesten nicht lauten können. Statt wie die Franzosen jenseits aller postmodernen Identitätshuberei auf eine Einheit aller Lohnarbeiter zu setzen, setzte man ausgerechnet auf die identitäre Vielfalt, geboren aus dem Hartz-IV-Ungeist von Gerhard Schröders Aufstand der Anständigen, als wäre ihre Solidaritätsbekundung nur eine Antifa-Variante von Unteilbar oder Wir sind mehr. Das zentrale Motto lautete allen Ernstes, bunte Westen, wir sind viele, wir sind vielfältig, wir haben die Schnauze voll. Und als wäre diese buntscheckige Affirmation des postmodernen Kapitalismus nicht genug, bekam man es auf einer der größten Kundgebungen in Wiesbaden sogar hin, sich mit den Franzosen nicht nur zu entsolidarisieren, sondern sich sogar auf die Seite Macrons und einer 15-jährigen psychisch kranken Schwedin zu schlagen, deren menschenverachtender Vater Protest seiner Tochter unübertroffen zynisch als ihre persönliche Form einer Therapie bezeichnet hat, wie man tags darauf der Zeitung Neues Deutschland entnehmen konnte. Ich zitiere aus dem Redner, der in Wiesbaden auftreten konnte. Die Aufbruchstimmung bei den jüngsten Schülerdemos gegen die globale Klimakatastrophe vermittelte Paul Berg von der Jugendbewegung Fridays for Future. Zitat Ende. Dass auch Aufstehen so richtig deutsch ist und wie alle anderen auch schichten- und klassenübergreifend wie ein Volksgenosse hinter der einmalig irren sogenannten Energiewende steht, hatte man sich zwar eh denken können. Ein besonders starkes Stück ist es aber schon, unter der Vorgabe von Solidarität, statt wenigstens einmal kräftig Nein zum Ökowahn zu sagen, wie die Gelbwesten im Nachbarland, ihnen auch noch mit der Ökofaust for Future symbolisch kräftig in die Magengrube zu hauen, um so richtig freitägliche Aufbruchstimmung zu verbreiten. Wenn in der Ankündigung zu dieser Veranstaltung schon die Antwort auf die berühmte Was-tun-Frage mit der hier gern wiederholten Anstiftung zur Verweigerung jeglicher identitären Selbst- und Fremdzuschreibungen als Bedingung der Möglichkeit von Kritik vorweggenommen wurde, dann möchte ich abschließend nur noch darauf verweisen, dass das eigentlich nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern zur Quintessenz der kritischen Theorie gehört. Deshalb schließe ich mit Adornos Worten aus der negativen Dialektik. Die Unwahrheit aller erlangten Identität ist verkehrte Gestalt der Wahrheit. Die Unwahrheit aller erlangten Identität ist verkehrte Gestalt der Wahrheit. Die Ideen leben in den Höhlen zwischen dem, was die Sachen zu sein beanspruchen, und dem, was sie sind. Die Ideen leben in den Höhlen zwischen dem, was die Sachen zu sein beanspruchen und dem, was sie sind. Utopie wäre über der Identität und über dem Widerspruch ein Miteinander des Verschiedenen. Utopie wäre über der Identität und über dem Widerspruch ein Miteinander des Verschiedenen. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus Das ist ja ganz gut, oder? Oder müsst ihr sagen? Wie sagt's, was sagt die Zeit?
Nee, mach gleich das Gesicht. Oder brauchst du kurz ein Hippie
kommen? Nö, ich.
So, wir würden jetzt zur Diskussionsrunde kommen. Wegen der vorgeschrittenen Uhrzeit darf ich leicht darum bitten, präzise Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen und sich dabei kurz halten.
Das war ganz schön viel Input, würde ich erstmal so sagen. Ich habe eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe und nicht ganz in meinen Kopf rein will. Das, was Aufstehen fordert und was die Gelbwesten fordern und was bestimmt früher oder später demnächst woanders auch gefordert werden wird, das ist ja mal mehr, mal weniger eigentlich so, wenn wir es mal ursozialdemokratisches Programm oder sehr stark sozialdemokratisches Programm. Gleichzeitig ist die Sozialdemokratie auf dem Alljahrhundertstief sozusagen und das ist ja nach unten offen. Wie geht es? Also ist es damit erklärt, dass man sagt, die Sozialdemokratie ist halt einfach scheiße, was de facto nicht so ganz falsch ist, aber inhaltlich vielleicht doch ein bisschen mager ist und das ist so ein Gedanke, der in meinem Kopf herumschwirrt und sich nicht so ganz von selber beantwortet. Also du musst jetzt auch nicht da irgendwie eine Ja-Nein-Antwort liefern, sondern was ist denn bei dir im Kopf so los, was das angeht?
Also erstmal freue ich mich, dass sozusagen das, was mir persönlich am zentralsten als Message von dem Text kam, bei dir, bei allem, was du gesagt hast, am Input angekommen ist, nämlich genau darum geht's. Das heißt, wir haben ja eigentlich das Phänomen bei den Gelbwesten, dass die mit ihrem reformistischen, mit ihrer reformistischen Kritik am bleiben wir bei dem Begriff postmodernen Kapitalismus, letztendlich etwas Systemsprengendes formulieren. Das heißt, sie fordern nichts anderes als einen Systemwechsel des bestehenden Kapitalismus. Nicht die Abschaffung des Kapitalismus, aber das ist systemsprengend. Diese reformerischen Forderungen, die sie stellen, würde bedeuten, dass man tatsächlich mit dem bestehenden postmodernen Kapitalismus brechen müsste. So, und damit ist die Frage beantwortet, warum die Sozialdemokraten abkacken, weil sie das eben nicht getan haben, beziehungsweise mit dem dritten Weg von Schröder in Deutschland und Blair in Großbritannien ja den Weg bereitet haben dafür. Und dahin gehen sie nicht zurück. Bei allen Schönheitskorrekturen an Hartz IV. Ne? Das ist genau die Forderung, die sie, die eben unter Linken verpönt sind und die zum Beispiel eben unsere großen Helden Eribon und so weiter, Louis, als reformistischen Kleinkram abtun. Das sind eigentlich die Sachen, die ins Herz des postmodernen Kapitalismus treffen. Das ist etwas, was es eigentlich nur geben kann, weil sich der Kapitalismus geändert hat. Sonst würde das gar nicht ins Herz treffen oder ins Zentrum treffen können. Beantwortet das so ein bisschen?
Ja, schon. Also, das ist ja, glaube ich, so mit eins der Probleme der Zeit, glaube ich. So, weil ich weiß nicht, wie es ist, wenn wirklich die Sozialdemokratie abgeschafft ist. Also das weiß keiner von uns bisher. Wie soll ich das sagen? Bei allem Hass, den man sozusagen in Deutschland auf die SPD haben kann und vollkommen zu Recht haben kann, weiß ich nicht, wie gut es der Gesellschaft tut, wenn eben das als, nennen wir es mal, Partei sozusagen verschwunden ist.
Ja, wenn die Partei sich programmatisch überflüssig gemacht hat, braucht sie kein Mensch mehr. So, das heißt, die Forderung, die die Gelbwesten stellen, sind eben, wie du sagst, das sind nur sozialdemokratische Forderungen. So, das heißt, diese Leerstelle, die da entstanden ist, die, und das ist ja eben auch das Phänomen an den Gelbwesten, dass sie zum Beispiel eben gerade nicht mit den Geschwistern der Sozialdemokratie, also mit den Gewerkschaften überhaupt noch kungeln wollen, sondern dass sie sich genau gegen sie im Protest vereint haben. Das ist ja auch nochmal das Novum daran. Und das eben nicht, wie man sonst sagt, die Gewerkschaften sind Ebos, Büttel des Kapitals, bla 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 bla. Und wir sind die eigentlich wahren Revolutionäre, weil wir werfen auch Mollys und Steine auf die Bullenschweine. Ja? Also genau das eben nicht. Und das ist das Novum und das macht es eben auch, das ist das positive Moment, was man an denen unbedingt hervorheben muss.
Glaubst du denn, dass man diesen Begriff des postmodernen Kapitalismus auch in Deutschland, also ein bisschen eine blöde Frage, weil in Frankreich machen sie es ja, ohne es so zu benennen, ja. Ne? Also sie tun es einfach aus dem eigenen Interesse heraus, aber ob man diesen Begriff in Deutschland zum einen stark machen kann, zum anderen natürlich bei wem, also eben vielleicht an der Basis, bei Gewerkschaften, bei den Leuten, die dann dafür eintreten, also keine Ahnung, zweifelsfrei auch Studenten oder was auch immer, aber dass man diesen Begriff halt wirklich noch ein bisschen weitertragen kann, als jetzt irgendwie so eine Veranstaltung hier.
Ist mir im Grunde herzlich egal.
Weil, herzlich für sinnvoll.
Wenn Begriffe sind Schall und Rauch letztendlich, ne? Auch wenn man natürlich so ein bisschen, das habe ich ja gesagt, also gut, die Message war gerade anders, nehme ich zurück. Ich habe gerade das Problem beim Antisemitismus benannt, was ich postmodern Antisemitismus, also Arbeit am Begriff, sehr wichtig, keine Frage. Aber im Zweifel geht es natürlich, wenn die sachliche Kritik an dem, was postmoderner Kapitalismus genannt wird, die gleiche ist oder überhaupt erstmal entsteht, d'accord, dann von mir aus auch gerne den Begriff des Neoliberalismus oder wie auch immer, den ich für sehr unglücklich halte, weil er tatsächlich erstmal immer noch so eine antiwestliche Konnotation hat, nicht von ungefähr, gegen das, was man eben am Liberalismus jederzeit verteidigen muss.
Man hat ja immer so das Gefühl, wenn man sich jetzt irgendwie mit Leuten unterhält, die irgendwo an der Wand stehen oder sowas, dass die ihr Problem zwar natürlich noch irgendwie formuliert kriegen, aber es halt nicht wirklich fassen können. So. Und halt es halt auch einfach keinen Begriff dafür gibt. Deswegen ist dieser Begriff des postmodernen Kapitalismus, den du ja so stark machst, ja auch eine ganz wunderbare Hilfe. Es ist halt nur die Frage, ob man das halt dann auch Leuten so verständlich machen kann.
Ja, das Entscheidende ist eben hier, deshalb ist es ja auch symbolisch so, ne? Dass also eine Bewegung, die sich auf die Kritik des Neoliberalismus, nennen wir es jetzt mal so, weil die es selber so nennen, die Aufstehen, ja mit vielen richtigen Sachen auf die Fahnen geschrieben hat, aber eben dann tatsächlich völlig ideologieunkritisch, ja, plötzlich sagt, ja, wir sind viele Identitäten und wir sind auch alle bunte Menschen und kommen wir nicht alle als Bunte zusammen, anstatt das genau als das Problem zu benennen, dass man sich eben nicht mehr gemeinsam organisiert an einer Sache, sondern bloß noch als eine Vielheit von irgendwelchen identitären Leuten zusammenfindet und dann schaut, ja, wir sind viele, mehr kommt nämlich wirklich nicht raus und wir sind unteilbar in unserer Vielfalt. Ja, daher kommt nämlich der Begriff eigentlich auch, ne? Weil man selber ahnt, dass man einfach so vielfältig ist und eigentlich insgeheim sich das gegenseitig vergewissern muss, dass man unteilbar ist, weil man selber merkt, dass man eigentlich nicht viel miteinander zu tun hat. Das ist, glaube ich, eher so der Hintergrund davon.
Ja.
Was würdest du sagen, ist der Unterschied zu populistischen Antiglobalisierungsbewegungen aus den frühen 2000ern, zum Beispiel der Bauernbewegung von Joseph Bové in Frankreich? Ja.
Der Unterschied ist, dass komischerweise unter Linken diese Antiglobalisierungskritik, die vieles Richtiges hatte zu seiner Zeit, heute völlig aus der Mode gekommen ist. Beispielsweise, wenn man sich den Unterschied zu Genua oder selbst das beste oder mein Lieblingsbeispiel ist die Proteste von Seattle gegen die WTO. Ja? Wer protestiert heute am entschiedensten gegen die WTO? Der Präsident der Vereinigten Staaten, Mr. Donald Trump. So. Wer hat das plötzlich als Faschismus ausgemacht? Die Kritik an der WTO? Dieselben Leute, die damals in Seattle gegen die WTO auf die Straße gegangen sind. Das heißt, der komplette Wechsel, den zum Beispiel auch in Hamburg gegeben hat, dass man da nicht mehr gegen die Globalisierung auf die Straße gegangen ist, sondern plötzlich für die Globalisierung und sich gar nicht mehr richtig unterscheiden konnte gegenüber irgendwelchen G20-Erklärungen. Oder ich hatte es damals auch irgendwo mal aufgeschrieben, eine Erklärung von der deutschen Industrie, die las sich genauso wie der Aufruf der G20-Protesten, der Aufruf zu den G20-Protesten in Hamburg. Es gab keinen Unterschied mehr. Das heißt, dieser Wechsel, der hat längst stattgefunden. Deshalb habe ich noch lange nicht diesen komischen Bauern namens Joseph Bouffet gut geheißen, der übrigens auch gegen die Gelbwesten ist, weil er sie für Faschisten hält. Aber da ist was völlig umgekippt. Ne? Die haben, und das meine ich eben, diese Postmodernisierung auch dieser Linken, die sind völlig in das Lager des Kapitals, ich nenne das jetzt mal wirklich ganz platt von der Feindbestimmung her, in das Lager des Kapitals gewechselt. Die Kritik macht das nicht falscher, die man damals daran hatte, dass sie den raffenden Kapitalismus gegen den Schaffenden und so weiter, alle Kritik, die es damals gegeben hat, die war ja vollkommen richtig. Die trifft die Gelbwesten übrigens relativ wenig trotzdem, weil sie eigentlich nicht von so Finanzkapital oder sowas, bei ihrer Personalisierung sie sich selber erden. Die ist nicht immer schön, diese Personalisierung. Der böse König, der will uns nichts Gutes und so weiter. Aber das bremst das auch ein bisschen gleichzeitig aus, interessanterweise. Übrigens auch eine Sache, die man durchaus schon in den Studien zum autoritären Charakter findet, dass die Personalisierung durchaus in Anführungsstrichen das kleinere Übel ist, ja, als die reine pathische Projektion. Davor hatte sich noch jemand gemeldet, gut?
Ich habe eine kurze Frage. Die intellektuellen Bezugspunkte, die du genannt hast, für das Verstanden von des postmodernen Kapitalismus, die du genannt hast, das sind ja alles linke Intellektuelle, die in der Zeit, als sie auf die Idee kommen, ein Programm zu schreiben, dass sie noch in so einem Selbstverständnis als Angriff auf den Kapitalismus oder auf die bürgerliche Ordnung formulieren, gleichzeitig mit dem Dilemma zu tun hat, dass das Proletariat nicht mehr da ist. Dieses Geldwesten-Phänomen könnte man ja schon als so eine Reorganisierung, das wir auch gemacht, des Proletariats unter Vorzeichen machen, die wiederum linke Ideologen oder linke Intellektuellen, komischerweise für den Stichwortgeber dieses postmodernen Kapitalismus geworden sind, obwohl sie sich selber als Antikapitalisten verstanden haben oder vielleicht teilweise immer verstehen. Man könnte das ja so fassen, dass das Proletariat wieder auftaucht als gesellschaftliche Größe. Und ich frage mich gerade, wie wird deiner Meinung nach die Reaktion darauf aussehen von solchen Linksintellektuellen? Also ich meine, du hast einen Ansatz geschrieben, das ist eine Ablehnung des Geldwesten-Protestes.
Also nicht zufällig ist jemand wie Finkelkraut, der ja eben auch gerne als Rechter und Konservativer bezeichnet wird, der Wahrheit näher auf der Spur als irgendwelche Eribons oder sowas, die dann tatsächlich, ich habe das ja nicht umsonst gesagt, weil sie ist tatsächlich so, ne, als da wird ja, wenn ich mich recht entsinne, ist sogar der mit dem Copyright heute auf dem Begriff anwesend, den sogenannten Fernfuchtler, der diesen Begriff geprägt hat, den ich auch sehr gut finde. Also Eribon ist ein klassischer revolutionärer Fernfuchtler, der tatsächlich von Feldherrnhügel aus versucht, dort etwas zu revolutionieren, was gleichzeitig das Stichwort gibt. Wenn man also von der Rückkehr der Proletarität, übrigens eine sehr interessante Diskussion mit Karl-Heinz Roth Anfang der 90er Jahre, die man sich gerne mal wieder zu Gemüte führt, der hat vieles Richtiges gesagt, auch was in antideutschen Kreisen relativ schnell verpönt war. Also wer sich diese Roth-Debatte oder wie hieß sie, Heinz-Schenk-Debatte oder so, glaube ich, Schenk, nochmal reinziehen möchte, nur zu, da steckt vieles, also Kritik des Toyotismus, Postfordismus und so weiter. Da ist man, glaube ich, auch nicht immer redlich von antideutscher oder damals von antinationaler Seite mit umgegangen, glaube ich. Aber wenn es zum Beispiel tatsächlich so eine Art Rückkehr der Proletarität gibt, wie auch der Aufsatz von Karl-Heinz Roth hieß, ne, dann ganz bestimmt nicht, um darin das revolutionäre Subjekt zu entdecken, sondern man muss darin tatsächlich das, was sie ja sind, sie sind es qua Reformismus. Das heißt, man müsste sie eigentlich genau in ihrem Reformismus unterstützen und genau das richtig befinden als Linke, anstatt denen irgendwelche merkwürdigen revolutionären Utopien in den Kopf zu setzen. Und zwar aus natürlich vor dem Hintergrund, dass man sich einen Begriff von dem postmodernen Kapitalismus macht und dem, was sich tatsächlich gewandelt hat. Also jetzt anzutreten und sagen, alle Nationen sind scheiße und wir brauchen die Weltregierung und so weiter, das sind ja alles Dinge, die sind einem völlig entwendet worden, beziehungsweise man hat festgestellt, dass so wie sich der Kapitalismus entwickelt hat, dass man sich teilweise zum Steigbügelhalter gemacht hat oder es eine Verschwisterung gegeben hat von linken, von revolutionären Forderungen einstmals, die ja dadurch nicht falsch sind. Die Idee des Kosmopolitismus, deshalb taucht jetzt irgendwann etwas unvermittelt, habe ich schlecht übertragen beim Samplen von verschiedenen Texten, die da drin stecken, der Begriff des Pseudokosmopolitismus auf, den ihr ja auch aufgegriffen habt. Darum geht es ja. Also das, was man, was zum Beispiel Leute in der Jungle World verteidigen als den Globalismus gegen die Locals. Ja, die Locals sind hier auf die Straße gegangen. Ja, aber diese Formulierung des Globalen ist eben eine Art Pseudo-Kosmopolitismus. Und eben nicht das, was man... Ich kann euch nicht einen Begriff davon geben, was Kosmopolitismus eigentlich sein soll. Ja, ich kann es auch bloß negativ bestimmen, dass es das nicht ist. Zumal es ja auch eher ein Kampfbegriff immer war, als dass es tatsächlich eine positive Beschreibung dessen gegeben hat.
Also denn, als Frauen und Männer vergesellschaftet, du hast gesagt, Gender Studies sind Antiwissenschaften, also warum genau? Ich bin Soziologin und habe mich auch mit Geschlechterverhältnissen beschäftigt. Ja. Also diese Kategorien Frau und Mann, sind sie es nicht wert, erforscht zu werden? Oder was meinst du damit? Kannst du das vielleicht erläutern?
Also die Gender Studies koppeln sie sich ja an die Ideologie von der Infragestellung, dass es überhaupt sowas wie biologisches Geschlecht und so weiter gibt. Alles davor war tatsächlich Forschung an Ungleichheit oder wie gleichberechtigt ist die Gesellschaft, wo gibt es tatsächlich Missstände oder wie man so schön sagt, die zweite Generation, feministische Generation und die heutige Generation unterscheiden sich ja gerade in dem Anspruch, dass die einen für Gleichheit gestritten haben und heute wird nur noch für Besonderheit gestritten. Mit anderen Worten, die Mehrzahl oder das, was auf der Welt passiert, den Frauen ist den westlichen Frauen, die für Besonderheit hier streiten, also relativ egal. Ja, weil die Frauen auf der Welt haben das Problem, dass sie als Besonderes betrachtet werden und eben nicht als Gleiche. Und das ist sozusagen der Kern ihrer Unterdrückung. Gender Studies ist sozusagen Propaganda genau dafür, dass man sich als Frau als etwas Besonderes zu empfinden hat und nicht als gleich. Das unter der Voraussetzung, dass man den Gleichheitsbegriff völlig kaputt gemacht hat, dass man zum Beispiel leugnet, dass es tatsächlich biologische Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, also alles, was Judith Butler und so weiter im Zuge dessen propagiert worden ist. Und das ist tatsächlich etwas, wo man sich identitär wiederfindet, wo man sagt, okay, ich bin genau diese Person, sich dann eben auch nicht mehr, was ja eigentlich war früher der Anspruch, weil wir sind ja an der Humboldt-Uni, ja, als Einheit von Lehre und Forschung. Das bedeutet eben auch, sich selber zurückzunehmen als derjenige, der daran forscht oder darin, wie ich es gesagt habe, selbstlos zu verschwinden. Aber dann die Gender Studies, sie leben eigentlich davon, dass sie immer genau dieses identitäre Moment, wir als Frauen erforschen uns selbst, hat. So ist es eigentlich entstanden. Deshalb also auch das, was sozusagen die Blaupause für diese ganzen Diversity-Study-Geschichten sind. Deshalb habe ich Hannah Arendt nicht zufällig aufgeführt, weil die hat das anhand der Black Studies, im Endeffekt sind ja Gender Studies und so weiter, das sind alles bloß Variationen von dieser Art eigener, man forscht an sich selber, wir haben den eigenen Bereich und sowas ähnliches ist Gender Studies auch. Und wenn man als wissenschaftlichen Anspruch etwas als eigenen Bereich qua Identität oder qua Geschlecht und so weiter für sich beansprucht, dann ist das nicht mehr Wissenschaft, sondern das ist antiwissenschaftlich.
Wenn es jetzt keine thematischen Fragen zum Vortragsthema gibt, würde ich das vielleicht an der Stelle beenden. Gibt es noch Meldungen? Fragen? Vielen Dank.